Rainer, lies mal vor.
Kapitel 7. Das Kabinett des Staatsanwalts. Lassen wir den Bankier in scharfem Trab seiner Pferde nach Hause fahren und folgen Frau Danglars bei ihrem Morgenausflug. Sie war, wie gesagt, um 2:30 Uhr ausgefahren und ließ bei der Passage du Pont Neuf halten. Sie stieg aus und ging durch die Passage. Ihre Kleidung war sehr einfach, wie es sich für eine Frau von Geschmack geziemt, wenn sie sich morgens auf der Straße zeigt. In der Rue Guénégaud stieg sie in einen Fiaker und bezeichnete als Ziel die Rue de Arlay. Kaum war sie in dem Wagen, als sie aus ihrer Tasche einen sehr dichten schwarzen Schleier zog, den sie an ihrem Strohhut befestigte. Dann setzte sie ihren Hut wieder auf und bemerkte mit Vergnügen, als sie sich in einem kleinen Taschenspiegel beschaute, dass man von ihr nichts als ihre weiße Haut und die funkelnden Augensterne sehen konnte. Der Fiaker fuhr zum Justizpalast. Hier eilte Frau Danglars zur Treppe, stieg diese leicht hinauf und gelangte bald in den Saal de Parpedue. Am Morgen gibt es im Justizpalast sehr viele geschäftige Leute, die sich wenig umeinander kümmern. Frau Danglars durchschritt daher den Saal de Parpedue, ohne von den anderen bemerkt zu werden als von zwei Frauen, die hier auf ihren Advokaten warteten. Das Vorzimmer des Herrn von Villefort war gedrängt voll von Menschen. Doch Frau Danglars hatte nicht einmal nötig, ihren Namen zu nennen. Sobald sie erschien, stand ein Gerichtsdiener auf, ging ihr entgegen und fragte sie, ob sie nicht die Person sei, die der Herr Staatsanwalt beschieden habe. Auf ihre bejahende Antwort führte er sie durch einen besonderen Gang in Herrn von Villeforts Kabinett. Der Beamte schrieb, in seinem Lehnstuhl sitzend, den Rücken der Tür zuwendend. Er hörte die Tür sich öffnen, den Diener die Worte »Treten Sie ein, gnädige Frau« aussprechen und die Tür sich wieder schließen, ohne die geringste Bewegung zu machen. Doch kaum bemerkte er, dass sich die Tritte des Gerichtsdieners verloren, als er sich rasch umwandte, die Riegel vorschob, die Vorhänge herabließ und jeden Winkel des Kabinetts untersuchte. Sobald er Gewissheit erlangt hatte, dass er weder gehört noch gesehen werden konnte, sagte er, »Gnädige Frau, meinen innigen Dank für Ihre Pünktlichkeit«, und er bot Frau Danglars einen Stuhl, den sie annahm, denn ihr Herz schlug so gewaltig, dass sie sich dem Ersticken nahe fühlte. »Es ist schon lange«, sagte der Staatsanwalt, während er sich Frau Danglars gegenübersetzte, »dass ich nicht mehr das Glück gehabt habe, mit Ihnen alleine zu sprechen, und zu meinem großen Bedauern finden wir uns wieder zusammen, um eine sehr peinliche Unterredung zu pflegen.« »Sie sehen jedoch, mein Herr, dass ich auf Ihre erste Aufforderung gekommen bin, obgleich diese Unterredung für mich noch peinlicher sein muss als für Sie.« »Es ist also wahr«, sagte er, mehr auf seine eigenen Gedanken als auf Frau Danglars Worte erwidernd, »dass alle unsere Schritte in diesem Leben dem Zuge der Schlangen auf dem Sande gleichen und eine Furche machen. Ach, für viele ist dies eine Tränenfurche.« »Mein Herr«, sagte Frau Danglars, »nicht wahr, Sie begreifen meine Erschütterung. Schonen Sie mich also, ich bitte Sie. Dieses Zimmer, durch das so viele Schuldige zitternd und voll Scham gekommen sind, dieser Stuhl, auf den ich mich ebenfalls beschämt und zitternd setze. Oh, ich bedarf meiner ganzen Vernunft, um nicht in mir eine sehr schuldige Frau und in Ihnen einen drohenden Richter zu sehen. Schon habe ich gestern eine schwere Strafe für meine Schuld erlitten.«
»Arme Frau«, sagte Villefort, ihre Hand drückend, »Sie war zu schwer für Ihre Kräfte, denn zweimal waren Sie nahe dran zu unterliegen. Und doch müssen Sie Ihren Mut zusammenraffen, gnädige Frau, denn Sie sind noch nicht am Ziel.«
»Mein Gott«, rief Frau Danglars erschrocken, »was gibt es denn noch?«
»Sie sehen nur die Vergangenheit, und diese ist allerdings düster. Doch stellen Sie sich eine Zukunft vor, die vielleicht noch viel blutiger ist.«
Die Baronin kannte Villeforts Ruhe. Sie war so erschrocken über seinen gereizten Zustand, dass sie den Mund öffnete, um zu schreien, aber der Schrei erstarb in ihrer Kehle.
»Wie ist sie wieder erwacht, diese furchtbare Vergangenheit?« rief Villefort. »Wie ist sie aus der Tiefe des Grabes und aus der Tiefe unserer Herzen, wo sie schlummerte, hervorgetreten, einem Gespenst ähnlich, um unsere Wangen erbleichen und unsere Stimmen erröten zu lassen?«
»Ach, ohne Zweifel durch Zufall«, sagte Herminie.
»Durch Zufall?«
versetzte Villefort.
»Nein, nein, nein, gnädige Frau, es gibt keinen Zufall.«
»Doch, wohl. Ist es nicht ein Zufall, allerdings ein unseliger, aber immerhin ein Zufall, der dies alles herbeigeführt hat? Hat nicht durch Zufall der Herr Graf von Monte Cristo dieses Haus gekauft? Hat er nicht durch Zufall die Erde aufgraben lassen? Ist nicht endlich durch Zufall das unglückliche Kind unter den Bäumen ausgegraben worden? Armes, unschuldiges, mir entsprossenes Geschöpf, dem ich nie einen Kuss geben konnte, während ich ihm viele Tränen weinte. Ach, mein ganzes Herz flog dem Grafen entgegen, als er von der teuren Hülle sprach, die man unter den Blumen fand.
»Nein, nein, gnädige Frau, das ist es gerade, was ich Ihnen Furchtbares zu sagen habe«,
erwiderte Villefort mit dumpfer Stimme.
»Nein, man hat keine Hülle unter den Bäumen gefunden. Nein, es war dort kein vergrabenes Kind. Nein, Sie dürfen nicht weinen. Nein, Sie dürfen nicht seufzen. Sie müssen zittern.«
»Was wollen Sie damit sagen?« rief Frau Danglars schaudernd.
»Ich will damit sagen, dass Herr von Monte Cristo, als er am Fuß der Bäume graben ließ, weder das Skelett eines Kindes noch die Beschläge einer Kiste finden konnte, weil unter diesen Bäumen weder das eine noch das andere vorhanden war.«
»Es war weder das eine noch das andere vorhanden?« wiederholte Frau Danglars, auf den Staatsanwalt Augen heftend, deren furchtbar erweiterter Stern den tiefsten Schrecken andeutete. »Es war weder das eine noch das andere vorhanden«, wiederholte sie noch einmal, wie eine Person, die durch den Klang ihrer Worte und das Geräusch ihrer Stimme ihre Gedanken festzuhalten versucht.
»Nein«,
rief Villefort, während er seine Stirn in seine Hände sinken ließ.
»Nein, hundertmal nein.«
»Sie hatten also das arme Kind nicht dort niedergelegt, mein Herr. Warum täuschten Sie mich? Sprechen Sie, in welcher Absicht taten Sie das?«
»Hören Sie mich, gnädige Frau. Und Sie werden mich beklagen, mich, der ich 20 Jahre lang, ohne den geringsten Teil auf Sie zu werfen, eine Last von Schmerzen getragen habe. Sie wissen, wie jene schmerzhafte Nacht verging, wo Sie mit dem Tode ringend auf Ihrem Bett in jenem Zimmer von rotem Damast lagen, während ich, fast ebenso keuchend wie Sie, Ihre Entbindung erwartete. Das Kind kam, wurde mir ohne Bewegung, ohne Atem, ohne Stimme übergeben. Wir hielten es für tot.«
Frau Danglars machte eine rasche Bewegung, als wollte sie vom Stuhl aufspringen. Doch Villefort hielt sie zurück, indem er, die Hände faltend, sie gleichsam um Aufmerksamkeit anflehte.
»Wir hielten es für tot«, wiederholte er. »Ich legte es in ein Kistchen, das den Sarg ersetzen sollte, ging in den Garten, grub ein Grab und verscharrte es in Eile. Kaum hatte ich das Kistchen mit Erde bedeckt, als sich der Arm des Korsen nach mir ausstreckte. Ich sah es wie einen Schatten sich emporrichten, wie einen Blitz leuchten. Ich fühlte einen Schmerz, ich wollte schreien, ein eisiger Schauer durchlief meinen ganzen Leib und schnürte mir die Kehle zusammen. Ich glaubte, meine letzte Minute sei gekommen und brach zusammen. Nie werde ich ihren erhabenen Mut vergessen, als ich mich, wieder zu mir gekommen, mit der größten Anstrengung bis unten an die Treppe schleppte und sie mir, selbststerbend, entgegenkamen. Wir mussten völliges Stillschweigen über diese Katastrophe beobachten. Sie kehrten, von ihrer Amme unterstützt, in ihr Haus zurück. Ein Duell diente als Vorwand für meine Wunde. Gegen alle Erwartungen blieb unser Geheimnis bewahrt. 3 Monate lang kämpfte ich gegen den Tod. Endlich, da ich wieder zum Leben zurückzukehren schien, verordnete man mir Sonne und die Luft des Südens. Ich wurde nach Marseille gebracht und Frau von Villefort folgte mir. Meine Wiedergenesung dauerte 10 Monate. Ich hörte nichts von ihnen und wagte nicht, mich zu erkundigen, was aus ihnen geworden sei. Als ich nach Paris zurückkehrte, erfuhr ich, sie hätten nach Herrn von Narragons Tod Herrn Danglars geheiratet. Woran hatte ich, seitdem bei mir das Bewusstsein wiedergekehrt war, gedacht? Immer an dasselbe, immer an den Leichnam des Kindes, der jede Nacht in meinen Träumen dem Schoß der Erde entstieg und, mich mit Blick und Gebärde bedrohend, über dem Grab schwebte. Kaum war ich nach Paris zurückgekehrt, als ich mich erkundigte. Das Haus war, seitdem wir es verlassen, nicht wieder bewohnt, jedoch kurz zuvor auf 9 Jahre vermietet worden. Ich suchte den Mieter auf. Ich stellte mich, als hätte ich ein großes Verlangen, dieses Haus, das dem Vater und der Mutter meiner Frau gehörte, nicht in fremde Hände übergehen zu sehen. Ich bot eine Entschädigung, wenn man den Vertrag aufheben wolle. Man verlangte 6.000 Francs von mir. Ich hätte 10, ja 20.000 gegeben. Ich trug die Summe bei mir, ließ auf der Stelle den Rücktritt unterzeichnen und ritt, sobald ich die ersehnte Abtretung in Händen hatte, im Galopp nach Auteuil. Niemand hatte das Haus betreten, seitdem ich es verlassen hatte. Es war 5 Uhr nachmittags. Ich ging in das rote Zimmer und wartete die Nacht ab. Alles, was ich mir seit einem Jahr in beständigem Todeskampf sagte, stellte sich hier bedrohlicher vor mich als je in meinen Gedanken. Der Corse, der mir die Vendetta erklärt hat, der mir von Nîmes nach Paris gefolgt war, der sich im Garten verborgen, mir den Stoß versetzt, mich das Grab hatte bereiten sehen, er hatte auch gesehen, wie ich das Kind verscharrt. Es konnte ihm gelingen, sie kennenzulernen. Er kannte sie vielleicht bereits. Würde er sich nicht eines Tages das Geheimnis dieser furchtbaren Geschichte bezahlen lassen? Wäre es nicht für ihn eine süße Rache, wenn er erführe, sein Dolchstich habe mich nicht getötet? Es war daher vor allem dringend, dass ich unter jeder Bedingung die Spuren der Vergangenheit verschwinden ließ. Aus diesem Grund hob ich den Mietvertrag auf. Deshalb war ich gekommen, deshalb wartete ich. Als die Nacht dicht und düster genug geworden war, ging ich ans Werk. Ich stand ohne Licht in jenem Zimmer, wo Windstöße die Türvorhänge zittern ließen, hinter denen ich beständig irgendeinen verborgenen Spion zu sehen glaubte. Von Zeit zu Zeit bebte ich. Es kam mir vor, als hörte ich hinter mir, in jenem Bett, ihre Klagen, und ich wagte nicht, mich umzuwenden. Mein Herz pochte laut, und ich fühlte es so heftig schlagen, dass ich glaubte, meine Wunde wolle sich wieder öffnen. Endlich schienen alle Geräusche umher erstorben zu sein. Ich sah, dass ich nichts mehr zu befürchten hatte, dass ich weder gesehen noch gehört werden konnte, und entschloss mich, hinabzugehen. »Hören Sie, Hermine, ich hielt mich für so mutig, wie ein Mann sein kann. Als ich aber aus meiner Brusttasche jenen kleinen Treppenschlüssel hervorzog, jenen Schlüssel, den wir beide so sehr liebten und den Sie an einem goldenen Ring befestigen ließen, als ich die Tür öffnete, als ich den bleichen Mond, einen langen Streifen weißen Lichtes, einem Gespenste ähnlich, durch die Fenster auf die schneckenförmigen Stufen warfen sah, da hielt ich mich an der Mauer und war nahe daran zu schreien. Es war mir, als würde ich verrückt. Es gelang mir, wieder meiner Herr zu werden. Ich stieg Stufe für Stufe die Treppe hinab. Das Einzige, was ich nicht zu überwinden vermochte, war ein seltsames Zittern in den Knien. Ich hielt mich an dem Geländer. Hätte ich es nur einen Augenblick losgelassen, so wäre ich hinabgestürzt. Ich gelangte an die untere Tür. Außen lehnte ein Spaten an der Mauer. Ich nahm ihn und schritt dem Gebüsche zu. Ich hatte mich mit einer Blendlaterne versehen. Mitten auf dem Rasen blieb ich stehen, um sie anzuzünden, und setzte dann meinen Weg fort. Der November war seinem Ende nahe. Alles Grüne des Gartens war verschwunden, und das dürre Laub raschelte mit dem Sande unter meinen Tritten. Die Angst schnürte mir so gewaltig das Herz zusammen, dass ich, als ich mich den Bäumen näherte, eine Pistole aus der Tasche zog und den Hahn spannte. Beständig glaubte ich, die Gestalt des Korsen durch die Zweige zu sehen. Ich beleuchtete das Gebüsch mit meiner Blendlaterne. Es war leer. Ich schaute ringsumher und fand mich allein. Kein Geräusch störte die Stille der Nacht. Das Gras war im Sommer hindurch hier sehr hoch gewachsen und niemand hatte es gemäht. Eine weniger bewachsene Stelle fesselte meine Aufmerksamkeit. Hier hatte ich offenbar die Erde aufgegraben. Ich schritt zum Werk. Endlich war ich zu dem Ziele gelangt, das ich seit mehr als einem Jahr ersehnte. Doch wie ich auch hoffte, wie ich arbeitete, wie ich jedes Stück Rasen untersuchte, im Glauben, ich würde am Ende meines Spatens Widerstand finden, nichts. Und ich machte doch ein Loch, zweimal so groß, als das erste gewesen war. Ich glaubte, mich in der Stelle getäuscht zu haben. Ich schaute mich um. Ich betrachtete die Bäume. Ich suchte die einzelnen Gegenstände, die mir früher in das Auge gefallen waren, wiederzuerkennen. Ein kalter, scharfer Wind strich durch die entblätterten Zweige, und dennoch floss der Schweiß von meiner Stirn. Ich erinnerte mich, dass ich den Dolchstoß in dem Augenblick erhalten hatte, wo ich die Erde einstampfte, um das Grab wieder zu füllen. Beim Einstampfen hielt ich mich an einer Robinie. Hinter mir war ein künstlicher Fels, der als Bank diente, denn als ich niedersank, fühlte meine Hand, die den Baum losgelassen hatte, diesen Stein. Zu meiner Rechten war die Robinie, hinter mir der Fels. Ich fiel, indem ich mich setzen wollte. Ich stand wieder auf und fing an, aufs Neue zu graben und das Loch zu erweitern. Nichts, abermals nichts. Das Kistchen war nicht da.
»Das Kistchen war nicht da«,
murmelte Frau Danglars, vom Schrecken beinahe erstickt.
»Glauben Sie nicht, dass ich mich auf diesen ersten Versuch beschränkte?«
fuhr Villefort fort.
»Nein, ich durchwühlte das ganze Gebüsch. Ich dachte, der Mörder habe im Glauben, es sei ein Schatz, das Kistchen ausgegraben, sodann, nachdem er seinen Irrtum wahrgenommen, selbst ein anderes Loch gemacht und es dort hineingelegt. Nichts. Dann kam mir der Gedanke, er sei nicht so vorsichtig zu Werke gegangen und habe das Kistchen in einen Winkel geworfen. Um dies feststellen zu können, musste ich aber den Tag abwarten. Ich ging wieder ins Zimmer hinauf und wartete. Bei Tagesanbruch ging ich abermals hinab. Zuerst begab ich mich wieder zu der Baumgruppe, wo ich Spuren zu finden hoffte, die mir in der Dunkelheit entgangen wären. Ich hatte die Erde in einer Oberfläche von mehr als 20 Quadratfuß und 2 Fuß tief umwühlt. Es war ein reichliches Tagwerk eines bezahlten Arbeiters, was ich in einer Stunde getan hatte. Nichts. Ich sah nicht das Geringste. Dann forschte ich nach, ob das Kistchen vielleicht weggeworfen worden sei. Es musste dies auf dem Weg geschehen sein, der zu der kleinen Ausgangstür führte. Aber diese neue Nachforschung war ebenso vergeblich wie die erste, und mit gepresstem Herzen kehrte ich zu der Baumgruppe zurück.
»Oh, das war, um wahnsinnig zu werden«,
rief Frau Danglars.
»Ich hoffte dies einen Augenblick, aber ich war nicht so glücklich«,
sagte Villefort.
Indem ich aber meine Kräfte und damit meine Gedanken zusammenraffte, fragte ich mich, warum sollte dieser Mensch den Leichnam mitgenommen haben?
»Sie sagten ja selbst, um einen Beweis zu haben«,
versetzte Frau Danglars.
»Nein, das konnte es nicht mehr sein. Man behielt einen Leichnam nicht ein Jahr lang. Man zeigt ihm einen Beamten, man macht seine Anzeige. Doch nichts von dem war geschehen.«
»Nun, und also?«
fragte Herminie stammelnd.
»Dann gibt es noch etwas Furchtbareres, Unseligeres, Schrecklicheres für uns. Das Kind lebt vielleicht und der Mörder hat es gerettet.«
Frau Danglars stieß einen grässlichen Schrei aus, ergriff Villefort bei den Händen und sagte,
»Mein Kind lebt? Sie haben mein Kind lebendig begraben? Sie wussten nicht gewiss, ob es tot war und begruben es, oh!«
Frau Danglars hatte sich aufgerichtet und stand drohend vor dem Staatsanwalt, dessen Fäuste sie mit ihren zarten Händen presste.
»Was weiß ich? Ich sage Ihnen dies, wie ich etwas anderes sagen würde«,
erwiderte Villefort mit einer Starrheit des Blickes, die andeutete, dass dieser kraftvolle Mann nahe daran war, die Grenzen der Verzweiflung und des Wahnsinns zu erreichen.
»Oh, mein Kind, mein armes Kind!«
rief die Baronin auf ihren Stuhl zurücksinkend und ihr Schluchzen in ihrem Taschentuch erstickend. Villefort kam wieder zu sich. Er fühlte, dass er, um den mütterlichen Sturm abzuwenden, der sich über seinem Haupt sammelte, bei Frau Danglars den Schrecken, den er selbst fühlte, wirken lassen musste.
»Sie begreifen, wenn sich die Sache so verhält«,
sagte er, ebenfalls aufstehend und sich der Baronin nähernd, um leiser mit ihr zu sprechen.
»Sie begreifen, dann sind wir verloren. Dieses Kind lebt. Es weiß jemand, dass es lebt. Es ist jemand im Besitze unseres Geheimnisses. Und da Monte Cristo von einem Kind spricht, das an einer Stelle vergraben worden sein soll, wo dieses Kind nicht war, so besitzt er dieses Geheimnis.«
»Gott, gerechter Gott, rächender Gott!«
Villefort antwortete nur durch eine Art von Röcheln.
»Doch dieses Kind, mein Herr, dieses Kind!«
versetzte hartnäckig die Mutter.
»Oh, wie habe ich gesucht!«
erwiderte Villefort, die Hände ringend.
»Wie oft habe ich es in meinen langen, schlaflosen Nächten gerufen! Wie oft habe ich mir einen königlichen Reichtum gewünscht, um 1 Million Menschen 1 Million Geheimnisse abzukaufen und das meinige darunter zu finden. Eines Tages endlich, als ich zum 100. Mal den Spaten nahm, fragte ich mich auch zum 100. Mal, was der Korse mit dem Kind habe tun können. Ein Kind setzt einen Flüchtigen in Verlegenheit. Vielleicht hatte er es, als er wahrnahm, dass es noch lebte, in den Fluss geworfen.
»Unmöglich«,
rief Frau Danglars.
»Man ermordet einen Menschen aus Rache, aber man ertränkt nicht ein Kind im kalten Blut.«
»Vielleicht hat er es zu den Findelkindern gebracht.«
»Oh ja, ja, mein Kind ist dort.«
Ich lief in das Hospiz und erfuhr, dass man in eben dieser Nacht, in der Nacht vom 20. September, ein Kind dort niedergelegt hatte. Es war in die Hälfte einer absichtlich zerrissenen Serviette von feiner Leinwand eingewickelt. Diese Hälfte der Serviette zeigte die Hälfte einer Baronenkrone und dem Buchstaben H.
»So ist es, so ist es«,
rief Frau Danglars.
»Alle meine Wäsche war so gekennzeichnet. Herr von Nargon war Baron, und ich heiße Herminie. Ich danke Gott, mein Kind war nicht tot.«
»Nein, es war nicht tot.«
»Und Sie sagen mir das? Sie sagen es, ohne zu befürchten, ich würde vor Freude sterben? Wo ist es? Wo ist mein Kind?«
Villefort zuckte die Achseln und erwiderte,
»Weiß ich es? Glauben Sie mir, wenn ich es wüsste, ließe ich Sie das alles durchmachen? Nein. Ach nein, ich weiß es nicht. Eine Frau war ungefähr 6 Monate zuvor, um das Kind zurückzufordern, mit der anderen Hälfte der Serviette gekommen. Die Frau hatte alle vom Gesetze vorgeschriebenen Garantien geliefert und man gab es ihr.«
»Sie hätten sich nach dieser Frau erkundigen, sie entdecken müssen.«
»Und glauben Sie, ich hätte das nicht getan? Ich schützte eine Kriminaluntersuchung vor und ließ durch alles, was die Polizei an geschickten Spürhunden, an gewandten Agenten besitzt, Nachforschungen anstellen. Man fand ihre Spur bis Chalon. In Chalon hat man sie verloren.«
Frau Danglars hatte jeden einzelnen Umstand dieser Erzählung mit einem Seufzer, mit einer Träne, mit einem Schrei begleitet.
Und das ist alles?«
sagte sie.
»Und hierbei ließen Sie es bewenden?«
»Oh nein«,
erwiderte Villefort.
»Ich habe nie aufgehört zu suchen, mich zu erkundigen, nachzuforschen. Erst seit ein paar Tagen ließ ich ein wenig nach. Heute aber will ich mit mehr Beharrlichkeit und Schärfe als je wieder anfangen, und es wird mir gelingen, denn es ist nicht das Gewissen, das mich antreibt, sondern die Furcht.«
»Der Graf von Monte Cristo weiß nichts«, entgegnete Frau Danglars, »sonst würde er sie nicht so bevorzugen und zu gewinnen suchen, wie er dies tut.«
»Oh, die Bosheit der Menschen ist sehr tief, denn sie ist tiefer als die Güte Gottes.
Haben Sie die Augen dieses Mannes wahrgenommen, während er mit uns sprach?« »Nein.«
»Haben Sie ihn zuweilen genauer betrachtet?«
»Er ist allerdings bizarr, mehr nicht. Nur ist mir aufgefallen, dass er von den ganzen kostbaren Male, das er uns vorgesetzt hat, nicht das geringste berührte.«
»Ja, ja«, bestätigte Villefort. »Ich habe dies ebenfalls bemerkt. Wenn ich gewusst hätte, was ich jetzt weiß, würde ich auch nichts davon berührt haben. Ich hätte geglaubt, er wolle uns vergiften.«
»Und Sie hätten sich getäuscht, wie Sie sehen.«
»Jawohl. Doch glauben Sie mir, dieser Mensch hat andere Pläne. Deshalb wollte ich Sie sehen. Deshalb bat ich Sie um eine Unterredung. Deshalb will ich Sie vor aller Welt und besonders vor ihm warnen. Sagen Sie mir«,
fuhr Villefort, seine Augen noch schärfer als bis jetzt auf die Baronin heftend, fort,
»Sie haben mit niemand von unserer Verbindung gesprochen?« »Niemals mit irgendeinem Menschen.«
»Sie verstehen mich. Ich sage mit niemand«, sagte Villefort liebevoll.
»Verzeihen Sie mir diese dringende Frage, nicht wahr? Mit niemand auf der ganzen Welt?« »Oh ja, ja, ich verstehe sehr gut«,
sagte die Baronin errötend.
»Niemals. Ich schwöre es Ihnen.«
»Sie haben nicht die Gewohnheit, am Abend aufzuschreiben, was am Morgen vorgefallen ist? Sie führen kein Tagebuch?«
»Nein. Ach, vom Leichtsinn fortgerissen vergesse ich selbst mein vergangenes Leben.«
»Sie träumen nicht laut, so viel Sie wissen?«
»Ich habe den Schlaf eines Kindes. Erinnern Sie sich dessen nicht mehr?«
Purpur stieg in das Gesicht der Baronin und Blässe überzog Villeforts Antlitz.
»Es ist wahr«,
sagte er so leise, dass man es kaum hören konnte.
»Nun?«
fragte die Baronin.
»Nun, ich sehe, was ich zu tun habe«,
versetzte Villefort.
»Ehe 8 Tage vergehen, weiß ich, wer Herr von Monte Cristo ist, woher er kommt, wohin er geht und warum er in unserer Gegenwart von Kindern spricht, die man in seinem Garten begräbt.«
Villefort sprach diese Worte mit einem Ton, der den Grafen hätte schauern lassen, wenn er ihn hätte hören können. Dann drückte er die Hand, die ihm die Baronin nur mit Widerstreben gab, und geleitete sie achtungsvoll bis an die Tür.